Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie. Geht nicht? Doch! Holt euch spannende Einblicke und interessante Denkanstöße in der Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Also Platz nehmen und zurücklehnen.
Herzlich willkommen zu Leadership Lounge. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast und zwar habe ich hier Professorin Claude Bussmann, die Hauptgeschäftsführerin von der IHK in Konstanz. Und ich freue mich total, dass ich sie hier begrüßen darf. Sie hat ist jetzt seit Januar Hauptgeschäftsführerin von der IHK, war vorher Professorin an der Hochschule Konstanz und hat auch immer noch einen Lehrauftrag. Zum Beispiel hat sie mir vorher im Vorgespräch kurz verraten, dass sie gestern Morgen eine Vorlesung quasi nach Sydney, nach Australien an die University of Technology hatte. Was ich sehr cool finde, was möglich ist einfach mit der heutigen Technik. Und was natürlich auch für unsere Hörer sehr interessant ist, weil ich weiß, dass viele Juristen mit anhören. Sie ist Juristin. Sie hat angefangen in der Großkanzlei bei Clifford Chance und bei Heuking, hat dann weiter als bei Head of Legal waren sie bei Knorr Bremse, richtig?
Zunächst Legal Counsel in München und später Head of Legal in Wien.
Genau. Und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig, dass Sie jetzt heute hier sind zu Gast und wir uns um das Thema Führung kümmern.
Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr.
Ja, sehr gerne. Und die Hörer wissen das bereits. Wir starten rein mit der Random Question, die jetzt erstmal erstellt wird. Wenn jemandem Passion fehlt, ist das absolut fatal. Gibt es eine Situation, wo Sie etwas angefangen haben, gemacht haben, aber so nicht wirklich dahinter waren in Ihrem Leben? Gab es da schon mal so eine Situation?
Muss ich kurz nachdenken? Ja, ich denke, aber eine ganz banale Situation eigentlich, die Immobiliensuche im Konstanzer Raum. Wenn man nicht wirklich dahinter ist, dann dauert es 10 Jahre, bis man dann was findet. Ja, so war es dann bei uns.
Ja, aber ich finde es gerade voll schön, auch die Konsequenz daraus wieder, ne? Also so, wenn ich dann nicht wirklich dahinter bin, dann kommt es auch im Sinne von, ja, es dauert 10 Jahre.
Ja, am Ende haben wir es innerhalb von einem dann geschafft, als ich wirklich mal dann
dahinter.
Sehr intensiv dahinter.
Ja. Ja, schönes Beispiel, vielen Dank. Die erste Frage, die mir auf den Lippen brennt, zum Hintergrund, Hauptgeschäftsführerin. Ich bin tatsächlich am Anfang über den Titel gestolpert. Vielleicht können Sie uns und die Hörer einmal abholen, was macht denn die IHK genau und wobei sind Sie Hauptgeschäftsführerin?
Die IHK ist die Vertretung sozusagen, Selbstverwaltung der Wirtschaft. Wir haben verschiedene Aufgabenbereiche, einmal die hoheitlichen Aufgaben im Ausbildungsbereich und auch im internationalen, zum Beispiel bei einigen Ausfuhrthemen, wie die Ursprungszeugnisse auszustellen oder das Carné für den Grenzübertritt der Waren. Wir haben aber auch nicht hoheitliche Aufgaben, wie etwa die Lobbyarbeit für die Unternehmen zu den verschiedenen Fragen, die sich dann im Kammergebiet stellen. Also bei uns ist das Kammergebiet, besteht aus 3 Landkreisen, Konstanz, Waldshut und Lörrach. Dort haben wir 40.000 Mitgliedsunternehmen und deren Interessen vertreten wir gegenüber der Wirtschaft gemeinsam mit den weiteren IHKs in Baden-Württemberg und auch auf Bundesebene. Je nach Fragestellung adressieren wir dann die Interessen sozusagen hier in den Kreisen gegenüber dem Land oder gegenüber dem Bund, zum Beispiel Infrastrukturfragen, Wasserstoffkernnetz wäre im Moment ein sehr wichtiges Thema. Und wir arbeiten sonst auch Dienstleistungen oder wir bieten Dienstleistungen für Unternehmen. Das ist der dritte Bereich. Unternehmen können bei uns anrufen oder vorbeikommen und sich in allen Bereichen, allen wirtschaftlichen oder allen Fragen, die sich im Rahmen ihres Unternehmertums stellen, hier bei uns Beratung bekommen. Entweder direkt oder wir geben Hinweise, wo man dann die entsprechenden Informationen findet. Und da haben wir ein sehr vielfältiges Potpourri, das bei uns auch die Besonderheit hat, dass unser Kammergebiet direkt an der Schweizer Grenze liegt, in voller Länge. Wir haben damit eine EU-Außengrenze, was unserer Kammer nochmal besondere Aufgaben bringt. Wir sind die Schwerpunktkammer für alle Fragen im Zusammenhang mit der Schweiz und das macht es hier nochmal ganz besonders.
Ja, und mit der Aufgabe kommt natürlich auch das Thema Führung mit an Bord.
Ja, zwingend, ja.
Was sind denn so Themen, wo Sie sagen, da habe ich mir im Vorfeld überlegt, so möchte ich meine Schwerpunkte in der Führung führen, in der Führung setzen?
Ja, ich habe mir viele Gedanken davor gemacht, was ja auch eine große Frage war, gehe ich von der Hochschule jetzt als ja eigenständige Professorin in die Führungsverantwortung der IHK mit circa 110 Köpfen, weniger Vollzeitäquivalente, aber 110 Köpfen, am Ende zählen doch die Menschen. Wir haben zwei Standorte hier in Konstanz, wo wir jetzt gerade sind und ein zweites Gebäude, die Hauptgeschäftsstelle in Schopfheim im Landkreis Lörrach. Das ist auch schon 2 Stunden Fahrt dorthin, das heißt man hat, die Truppe ist quasi hälftig aufgeteilt und man hat dann die Verantwortung für beide Standorte. Ich habe mir viele Gedanken dazu gemacht und mein Schwerpunkt ist wertebasierte Führung. Was heißt das? Ich glaube, zunächst sollte man als Führungsperson sich überlegen, welche Verantwortung man da übernimmt und sich dieser Verantwortung sehr behutsam bewusst sein und sie sehr gewissenhaft übernehmen. Weil man am Ende die Verantwortung dafür hat, dass es diesen 110 Menschen zumindest im Arbeitsleben gut geht, also soweit das je nach Persönlichkeit möglich ist und dass das Geschäft natürlich läuft. Und das, finde ich, bringt sehr, sehr viele Aspekte mit, die in dieser diesem Verantwortungsgefühl sozusagen reflektiert werden müssen und die man dann bestmöglichst umzusetzen hat.
Und wenn Sie jetzt sagen, werteorientiert, was sind denn dann so diese Kernwerte? Also eins habe ich schon rausgehört, das ist dieser sehr menschenzentrierte Fokus auf den Menschen. Welche Werte spielen noch eine Rolle?
Also zuallererst Respekt für jeden, der da bei uns arbeitet. Und damit meine ich wirklich diesen menschlichen Respekt. Also jeden so zu respektieren, wie er ist. Vielleicht auch, wenn, es kann auch sein, dass die Zusammenarbeit nicht klappt, aber das darf nie zur Folge haben, dass man menschlich nicht fair und respektvoll miteinander umgeht. Das ist die Basis überhaupt. Ansonsten glaube ich, dass auch der tägliche wertschätzende Umgang sehr wichtig ist, dass es wichtig ist, die Aufgaben der Menschen zu kennen, auch wertschätzen gegenüberzutreten, wenn man dann auch mitbekommt, dass sie sehr gut erledigt werden, zusehen, dass die Teams untereinander auch einen guten Umgang pflegen, dass die Führung des Teams gut funktioniert, sozusagen, dass eigentlich die Zusammenarbeit inhaltlich und persönlich auf allen Linien respektvoll erfolgt. Ich glaube, das ist die Basis dafür, dass es dann inhaltlich auch gut werden kann.
Absolut. Ich finde, so werteorientierte Führung ist so total Wasser auf meine Mühlen. Ich habe ja bis letztes Jahr in einem großen Unternehmen mit 250 Mitarbeitern als Chief People Officer die 4-Tage-Woche eingeführt. Und wir haben das tatsächlich auch darüber, und deshalb ist das Projekt auch so gut gelungen, über werteorientierte Führung gemacht. Also wirklich für jeden überlegt, welche Werte wollen wir leben. Wie leben wir die? Also, und das fand ich gerade auch so schön, diese Beispiele. Was bedeutet denn Respekt? Weil es reicht ja nicht nur, ich schreibe mir jetzt Respekt drauf, Menschenorientierung, sondern auch zu überlegen, okay, was heißt das im Konkreten für mich?
Ich finde, der Respekt hat ganz viele Aspekte. Respekt mit Aspekten. Wenig. Also, sehr wichtig ist, dass man zunächst mal die wertebasierte Führung nicht mit laxer Führung verwechselt. Das finde ich ganz wichtig. Also wertebasierte Führung heißt nicht, dass hier alle den ganzen Tag Kaffee trinken, gut, wie wir es jetzt gerade machen, und hier jeder machen kann, was er möchte. Das überhaupt nicht. Ich glaube, dass die Umsetzung ist wirklich basiert sehr stark auf Kommunikation, Wertschätzung und einer klaren Struktur. Da das zusammenzuführen, ist dann die Führungsaufgabe. Wie können wir das nochmal, vielleicht, wenn Sie jetzt gerade eine Frage haben, da, wo Sie konkret einhaken können, dann können wir da nochmal in die Tiefe gehen, weil sonst, da kommt meine Professorenvergangenheit sonst raus, sonst fange ich wahrscheinlich zu breit an, darüber zu reflektieren. Ja, möchten Sie da einen bestimmten Aspekt nochmal betonen?
Ich fand die Worte nochmal Kommunikation, Wertschätzung und Struktur spannend. Die erste Frage, die sich bei mir stellt, ist bei der, ich habe zu allen drei Punkten.
Ja, sehen Sie, dann ist doch gut.
Ich fange mit dem ersten Punkt an, und zwar zum Thema Struktur. Was bedeutet dann Struktur? Das wäre jetzt so das Erste, was mir in den Kopf schießt.
Struktur ist ein klares Organigramm mit klaren Aufgaben und Verantwortungsbereichen, sodass die Mitarbeiter auch die Möglichkeit haben, ihre Aufgabe zu kennen und sie dann auch gut zu erledigen. Weil das ist ja die erste Voraussetzung dafür, dass man am Ende sagen kann, haben sie gut gemacht. Mhm. Toll. Ein toller Beitrag, weil am Ende, wenn man dann alle diese Puzzleteilchen zusammennimmt, also die Personen, die Abteilungen und die Aufgabenbereiche, dann wäre ja schön, wenn jeder sein Puzzleteilchen liefert. Am besten noch so schön geschliffen, dass sie richtig gut ins Puzzle passen, so dass man am Ende die Gesamtaufgabe der IHK sehr gut erfüllen kann. Das heißt, jeder muss auch das Gefühl haben, ich weiß, was ich machen muss, um hier richtig gut beizutragen. Und wenn wir das alle machen, dann glänzen wir hier mit unserer Einrichtung. Und genau das möchte ich zum Ziel haben. Also jeder weiß, was er tut. Wann und vor allem auch warum. Und wenn das dann auch erledigt ist, dann soll auch ein entsprechendes Lob kommen. Und dann kann man auch überlegen, was war gut, was war schlecht, was machen wir besser. Und so kann man sich kontinuierlich in einem guten, freundlichen Umfeld weiterentwickeln und jeder persönlich auch. Das gibt zum Beispiel den Leuten auch die Chance zu sagen, oh, das habe ich gut erledigt, das kann ich schon. Ich habe jetzt hier mitbekommen, hier gibt es noch ein anderes Puzzleteilchen, das möchte ich gerne mit übernehmen. Ich glaube, ich habe dafür Raum. Dann kann man das zum Beispiel auch besprechen, weil es gibt da immer Wechsel im Personal aufgrund von familiären Veränderungen oder was auch immer. Dann kann man auch diese Struktur, gibt sozusagen die Möglichkeit, den Mitarbeitern auch transparent zu gucken, wer macht was, warum, wer bringt welchen Beitrag für die Gesamtleistung. Habe ich eventuell Lust, wenn sich was tut, auch mal einen anderen Beitrag zu liefern, um mein Leben vielleicht inhaltlich interessanter zu machen. Oder merke ich, Mensch, bei mir ist es nicht so gut gelaufen. Ich habe die und die Aufgabe, die möchte ich eigentlich auch sehr gut erfüllen. Die macht mir eigentlich Spaß, aber mir fehlt ein bisschen Wissen oder Vertrauen in meine Kompetenzen. Und dann weiß man zum Beispiel auch, wo man diesen Mitarbeiter eventuell fördern könnte. Ja, kann man drüber sprechen, Mensch, hast du eigentlich, ich weiß, dass sie wirklich Mühe gegeben, macht sie denn Freude? Dann könnte man sagen, ja, aber mir fehlt bestimmter Bereich, bestimmter Einblick, und dann könnte man die Person auch weiterentwickeln. Auch das schuldet man als Führungsperson. Ich möchte nicht Leute, 110 Personen, die da für immer für meine Dienstzeit hier sitzen und die Aufgaben erledigen, sondern ich möchte Menschen, die mitdenken, die Freude daran haben, vielleicht voranzukommen und auch wieder Nachkommende mitzunehmen. Ja, wir haben dann die meisten Auszubildenden, die bei uns anfangen, übernehmen wir dann auch. Und das ist so diese Bereicherung sozusagen aus der jungen Generation, die dann auch gut tut. Die geht aber nur, wenn man natürlich die vorhandenen auch entsprechend sich entwickeln lässt. Und das gehört auf jeden Fall mit dazu.
Absolut. Und das ist gerade, ich feiere es gerade total, weil ich es ganz oft in Unternehmen, wenn ich als externe Beraterin oder als Trainerin reinkomme, dass ich erlebe, dass es keine Rollenklarheit gibt, dass diese Struktur fehlt. Und was passiert dann? Es gibt dann so überverantwortliche Menschen, die dann viel mehr machen, als sie eigentlich können. Dann kommt es dazu, dass sie sich selbst ausbeuten, sage ich mal. Und dementsprechend gibt ja es neben dieser Transparenz und der Möglichkeit, hey, ich kann da mich in diese Richtung entwickeln, auch eine absolute Sicherheit für das Team. So zu wissen, ah, hier stehe ich, das sind meine Aufgaben. Dann kann ich auch ein viel klareres Feedback bekommen und es ist nicht so schwurbelig verschwommen.
Und es ist auch ja eine sehr persönliche Sache, was einem dann wirklich liegt. Also was ich auch schön finde, was wir jetzt auch schon gemacht haben, schon im ersten halben Jahr, als ich da war, es hat ein Mitarbeiter einen anderen Aufgabenbereich ausprobiert, sich beworben, auch genommen, mal ein anderer Bereich, der andere Herausforderungen hatte. Und da wurde jetzt einfach gefühlt gemerkt, das ist doch nicht so meins. Uns hat sich die Chance geboten, auch wieder auf die alte Stelle zurückzugehen, weil sich dort gerade wieder was getan hat. Dann finde ich, darf man das auch erhobenen Hauptes tun. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, zu sagen, ich habe es ausprobiert, ich hatte eigentlich den Wunsch, was anderes auszuprobieren, aber ich sehe dabei, ich war vorher doch sehr glücklich. Und ich möchte das gerne wieder machen, aber ich könnte zum Beispiel, wenn ich zurückgehe, noch den einen oder anderen Aspekt hier mit abdecken, weil ich fühle mich jetzt da viel kompetenter und routinierter, sodass ich wirklich hier noch ein bisschen Kapazitäten frei habe. Das ist auch was und das finde ich sehr wichtig, dass man sozusagen die Mitarbeiter nicht das Gesicht verlieren lässt, wenn was nicht läuft. Das Gleiche gilt auch bei Fehlern. Fehlerkultur, ich finde es sehr wichtig, also bei all meinen Antrittsreden habe ich den Mitarbeitern gesagt, natürlich freue ich mich nicht über Fehler, aber die Fehlerkultur ist hier so, dass sie gemacht werden, kann ich ja sowieso nicht verhindern, weil das ist einfach menschlich. Und wenn sie gemacht werden, dann gibt es dafür Wertschätzung, wenn ich sie bitte sofort erfahre. Ja, kann dann nicht sein, dass ich nicht dafür gratuliere, aber ich werde auf keinen Fall sauer sein und wir sprechen einfach sofort darüber, was wir tun können. Und dafür gibt es dann die Wertschätzung. Einfach wirklich in die Augen schauen, dass das mir passiert, aus welchen Gründen, brauche ich vielleicht gar nicht wissen. Jeder hat seine eigenen Gründe, vielleicht war man auch einfach nur schlecht drauf oder unkonzentriert. Das passiert jedem und dann möchte ich es gerne wissen, damit wir es lösen können. Weil was ich überhaupt gar nicht möchte, ist, dass irgendwo was vor sich hin brodelt und mir so in einem halben Jahr richtig gemein auf die Füße fällt in meiner Verantwortung. Dann, das gehört auch dazu. Also die Möglichkeit, sich sozusagen zu verändern und wieder zurück zu verändern und wirklich zu sagen, ja, das ist der Mensch, dem macht das eine oder das andere Spaß und auch zu sagen, und wenn dir mal was misslingt, dann lass uns das lösen, ja?
Ich finde das ganz spannend, weil ja diese Klarheit in der Struktur auch die Basis gibt für die Kommunikation, für die transparente Kommunikation auch. Jetzt fand ich den Punkt mit der Fehlerkultur total wichtig und ich bringe jetzt einmal Amy Edmondson rein, die ich vorher im Vorgespräch schon so angeteasert hatte, die ich persönlich einfach sehr verehre mit ihrer Forschung zur psychologischen Sicherheit. Und sie hat auch drei große Säulen. Die erste ist Wertschätzung geben für Dinge, die gut gehen, gut funktionieren. Dann die Klarheit aber auch, also in der Wertschätzung habe ich auch Werte definiert und die klar an meine Mitarbeiter kommuniziert. Mit Werten sind aber auch Verhaltensregeln und Zielvereinbarungen etc. gemeint. Und dann finde ich diesen dritten Punkt voll wichtig und der wird so oft verwechselt oder vergessen in dieser, der wertebasierten Führung, wo sie vorher auch meinten, ja, es heißt eben nicht nur Kaffee trinken, sondern der dritte Punkt ist auch die Sanktion, wenn gegen diese Werte verstoßen wird. Und das kann ich natürlich dann machen, wenn ich eine klare Struktur habe und sie klar kommuniziert habe, wenn jeder weiß, hey, was ist meine Aufgabe?
Ja.
Das wollte ich einmal ergänzen, weil ich das sehr wertvoll finde.
Ja, und das ist eine sehr wichtige Ergänzung, weil man merkt, wenn es Verhalten gibt, das wirkliches Fehlverhalten ist, also wirklich vielleicht auch menschlich gegenüber Kollegen und man keine Konsequenzen zieht, dann wird schnell der Schluss gezogen, warum soll ich mich hier eigentlich besser verhalten, ist doch jedem egal, was man macht, ne? Der oder die hat das und das gemacht und da gab es noch nicht mal eine Abmahnung und das war wirklich schlimm oder so, ne? Solche Situationen. Das ist toxisch für das Umfeld. Das heißt, wenn wirklich ein Fehlverhalten da ist, also wir mussten auch das schon in meiner Zeit, mussten wir auch wirklich Also es gab auch schon Abmahnung, es gab auch schon eine Kündigung wegen wirklich dann Vorfällen, die man eben so nicht akzeptieren kann. Und dann merkt man, dass das auch wertgeschätzt wird. Also das muss man natürlich sehr sachlich und nur, wenn es wirklich, wirklich begründet ist. Weil, und das gehört eben, was Sie sagen, zu dieser psychologischen Sicherheit auch, dass ich weiß, ich kann Fehler machen völlig frei, die kann ich kommunizieren und das können wir lösen und so. Aber alles, was ich heimlich mache oder wenn ich sozusagen diese Gemeinschaft meinen Beitrag nicht leiste und im Gegensatz sogar vielleicht das System ausnutze und damit irgendwie die anderen betrüge, in Anführungsstrichen, oder die Mitarbeiter nicht fair, meine Kollegen nicht fair behandle, dann weiß man auch, dass da unbedingt gehandelt werden sollte, sonst geht das System kaputt.
Ja, absolut. Und ich finde gerade nochmal den Punkt möchte ich unterstreichen, die Wertschätzung von den anderen Mitarbeitern. Weil ich verstehe jede Führungskraft, die vielleicht auch noch wahnsinnig viele operative Aufgaben auf dem Tisch hat und das manchmal auch einfach anstrengend ist, in diese Sanktionen reinzugehen, beziehungsweise auch, oh, jetzt muss ich mich jetzt damit rumschlagen, ist doch nicht so schlimm, kostet jetzt viel Energie. Kann ich wahnsinnig gut nachvollziehen, so auf einer menschlichen Ebene. Gleichzeitig ist es so wichtig, das bewusst zu machen, ja, aber es hat eine positive Auswirkung auf das Team. Und auch wenn es gerade im Moment so sich anfühlt, als ob es wahnsinnig viel Energie kostet, es lohnt sich auf die lange Frist.
Ist ganz schwer zu heilen ansonsten, ne? Dadurch kommt, also was ja sehr toxisch auch ist, ist so Gerede und Gemaule, Gejammere, das sich dann so auf den Fluren verbreitet, weil da kommt dann auch immer viel Ungutes, Unrationales dazu, weil jeder noch so ein bisschen seinen eigenen Frust dazufügt und so. Und ich meine, das sollte man irgendwie vermeiden. Es ist ja sowieso nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Jeder hat seine guten und schlechten Tage und auch in jeder Abteilung gibt's mal tolle Aufgaben und nicht so toll. Das ist ja alles nicht dauerhaft überglücklich realisierbar, ne? Es geht aber darum, dieses faire und spaßbringende Umfeld zu schaffen, das mir grundsätzlich einen wirklich guten Arbeitsalltag als Mitarbeiter liefert, dem ich gesundheitlich nicht leide, dem ich Freude habe an der Arbeit, die ich mache und wo ich auch mal ein bisschen durchhalten muss, aber am Ende hoffentlich auch einen guten Beitrag geleistet habe und das auch spüre und diese Wertschätzung dafür bekomme. Das ist so diese Kurzzusammenfassung, wie so ein Mitarbeiter sich eigentlich fühlen sollte grundsätzlich. Ja,
ja, absolut. Ja, was mich jetzt noch interessiert ist, wir hatten ja jetzt auf der einen Seite Wertschätzung und auch die klare Struktur und das hängt ja alles zusammen. Die klare Struktur ist für mich auch die Basis für eine gute Kommunikation. Wie leben Sie Kommunikation?
Also die Kommunikation im Unternehmen und so eines ist ja auch die IHK, sollte klar strukturiert sein. Ich brauche klare Kommunikationswege und Abstände, also eine Regelmäßigkeit für allgemeine Informationen, die für alle Mitarbeiter in Bezug auf das Unternehmensleben wichtig sind. Und dann brauche ich regelmäßig Gesprächsrunden mit den entsprechenden Ebenen oder Abteilungen, um jeweils informiert zu sein und auch mitzubekommen, wo sich gerade welche Probleme ergeben könnten. Erstens, zweitens, dass die Abteilungen auch wissen, welche Erwartungen mich gerade vielleicht umtreiben. Also Regelmäßigkeit, Offenheit und die richtigen Zielgruppen zu bündeln, ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt.
Was ich daran jetzt nochmal spannend finde, um das nochmal hervorzuheben, ist so diese Kommunikation auf der einen Seite, diese ich mit den Unternehmenswerten, mit den Themen an alle, also so welche Kommunikation gehen transparent an alle über verschiedene Kanäle, dann aber auch in kleineren Besprechungsräumen und die Kommunikation 1:1.
Die Kommunikation 1:1 übrigens, da ist auf jeden Fall meine, Devise ist falsch, aber mein Grundsatz, dass jeder, der wirklich jetzt mit mir der gerne mit mir sprechen möchte, weil er ein bestimmtes, konkretes Anliegen hat, kann ganz persönlich sein, der kann wirklich jederzeit kommen. Und das wurde jetzt auch in dem ersten halben Jahr schon 3-4 Mal genutzt und wird extrem wertgeschätzt, weil ich mache das wirklich so, wie ich das sage. Und ich habe gemerkt, dass je mehr man das lebt, dass die Menschen, die Mitarbeiter Vertrauen bekommen und auch wirklich kommen, wenn sie eine Not haben. Und ich hatte ein organisatorisches Thema, das diejenigen sehr gebrannt hat, so auf der Seele. Wir hatten ein gesundheitliches Thema, wir hatten zwei so menschliche Themen, die wirklich, da kamen die Mitarbeiter direkt auf mich zu, und das ist das Allerwertvollste, was mir passieren kann, weil das sind Themen, die man auf jeden Fall angehen sollte. Wenn jemand sich das Herz fasst und wirklich sagt, ich möchte mit Ihnen sprechen, dann ist das wirklich wichtig und das sollte absolute Priorität haben. Und führt ja auch dazu, dass diese Themen nicht frustriert an die Kollegen getragen werden, ne? Sondern dass man wirklich die Chance hat, da auch zu helfen oder es dann vielleicht auch so zu besprechen, dass der andere vielleicht sogar Verständnis hat, warum das jetzt so ist, wie es ist und in absehbarer Zeit gelöst wird oder vielleicht auch sofort. Das war jedes Mal extrem fruchtbar und das hat einmal eine ganze Abteilung befriedet. Es hat uns einmal den Erhalt einer sehr lange zugehörigen Mitarbeiterin gebracht. Und das ist toll. Ja.
Ich finde das immer so spannend. Für mich, haben noch eine Lehrtätigkeit an der Uni. Mhm. Und ich finde es so spannend, so auf der einen Seite diesen wissenschaftlichen Hintergrund haben, den ich voll mitbringe, weil ich ein absoluter Psychologie-Nerd bin. Und dann mag ich so gerne zu sehen, wie wird das tatsächlich in der Praxis gelebt. Mhm. Ne? Und zu sehen, die Sachen, die kristallisieren sich wirklich heraus, die Hebel, die entscheidend sind, werden dann vielleicht ein bisschen anders genannt, aber es sind dann doch die gleichen Hebel. Das ist für mich immer voll der schöne Nerd-Moment, nenne ich es mal kurz. wie ist das so, ich finde nochmal das Thema als Frau in der Führungsposition möchte ich sehr gerne noch reinbringen, weil ich da doch immer noch in vielen Unternehmungen und ich meine auch die EHK von außen zumindest wirkt sehr männlich geprägt. und ich erlebe schon diesen Glass-Ceiling-Effekt. Was sind da, ich habe jetzt gar keine konkrete Frage, sondern so eher so eine Impulsfrage. Was sind da so Eindrücke, Erfahrungen, die Sie mitgebracht haben?
Ich glaube, egal wer führt, ob Mann oder Frau, ist wirklich grundlegend, dass derjenige bei sich ist, eine starke Persönlichkeit und ein eigenes Selbstvertrauen hat, sich sozusagen selbst gefunden hat und dann erst führen, sich nicht über die Führung zu finden und sich dieser Verantwortung gegenüber den Personen, für die man da ist, bewusst ist. In Bezug auf den Unterschied Mann oder Frau und Frau als Führungsperson sehe ich die Tendenz, dass ein bisschen Weiblichkeit in der Führung manchmal nicht schadet, allein aufgrund der Diversität, die da häufig entsteht, weil eben doch noch sehr viel männliche Führungspersonen da sind und allein der Mix sich sehr bereichert. Und wir haben das auch unter den Hauptgeschäftsführern, sind mehr Männer als Frauen. Und ich habe jetzt schon in verschiedenen Gremien gehört, dass es gut tut, dass mehr und mehr Frauen da sind. Vielleicht gar nicht, weil sie jetzt unbedingt viel besser sind, sondern anders. Und das ist gut. Es gibt einen offeneren Diskurs über Themen. Es gibt bei manchen Themen unterschiedliche Reaktionen. Ich habe zum Beispiel auch schon gesagt bekommen, dass Frauen in Führungspositionen etwas offener sind im Gespräch und dass sie, obwohl sie sehr männlich agieren können, ein anderes, ich so schwierig ist es auszudrücken, weil ich kenne sowohl tolle männliche Führungspersonen als auch tolle weibliche Führungspositionen und deswegen möchte ich gar nicht so die 150-prozentige Lanze für alle Frauen brechen. Das finde ich auch nicht richtig, aber man hat ich glaube, man hat die Vorteile, dass die Frau manchmal etwas vielleicht feinere Antennen hat für gerade diese Probleme in der Belegschaft. Und natürlich hat man andererseits das Problem, als Frau in Führungspositionen manchmal auch sich durchsetzen zu müssen. Das gibt's natürlich auch noch immer.
Mhm. Da ist jetzt auch schon wieder so viel wertvolle Dinge drin.
War vielleicht ein bisschen viel auf einmal, aber dazu kommen mir immer so viele Gedanken.
Ja, ich finde es ganz spannend. Ich möchte es aufdröseln. Einmal der Bereich sich gefunden haben, darauf möchte ich auf jeden Fall nochmal eingehen. Und den anderen Bereich, aber auch mit das Diversity-Thema, weil ich glaube auch nicht, dass das eine besser oder schlechter ist. Es geht vielmehr, finde, also ist meine persönliche Meinung darin, wenn ich als Frau in der Führungsrolle bin, auch meine weiblichen Vorteile, die ich mitbringe, einsetzen zu können, die vielleicht in dem bisschen empathischer zu sein, diese Antennen zu haben, vielleicht Dinge auch manchmal diplomatischer zu lösen. Also es gibt so einen Aspekt, wo gesagt, dass Führungskräfte als Frauen eher gucken, dass alle im Boot sind, während Männer eher sagen, und das ist natürlich immer eine statistische Sache, ne? Ja, es reicht, wenn wir vorwärts segeln. Mhm. Und beides hat in unterschiedlichen Situationen seinen Vorteil. Und dann finde ich, bin großer Freund zu sagen, hey, wir nehmen beides. Mhm. Und jeder kann sich auf seine Kernkompetenzen konzentrieren. Und nicht das, was halt oft passiert, oh, ich muss mich als Frau verstellen. Mhm. Sondern ich kann in dem, so wie ich auftrete, mit meinen Vorteilen quasi führen.
Ja, ich glaube, man muss immer so sein, wie man ist, weil wenn man nicht authentisch ist, ist es schon der erste Schritt zur Schwierigkeit sozusagen, oder zu Schwierigkeiten. Ich glaube, ein Unterschied ist mir jetzt wirklich nochmal gekommen, als Sie es gerade so ein bisschen aufgedröselt und zusammengefasst haben, ist, dass ich beobachte, dass es manchmal, und das möchte ich auch nicht verallgemeinern, weil es gibt bei beiden Geschlechtern beide Varianten, aber tendenziell sehen Frauen eher die Sache im Vordergrund, und bei Männern sieht man doch häufig noch, dass es auch schon sehr wichtig ist, dass klar ist, wer hier die Führungsposition innehatte. Wenn ich das so diplomatisch ausdrücken darf. Wie gesagt, ohne einem Mann zu nahe zu treten, weil es gibt es auch anders, aber vielleicht kann ich ein Beispiel sagen, wenn man jetzt demokratische Wahlen nimmt und man hat eine Wählerliste, die mehr Kandidaten enthält als Plätze am Ende, beobachte ich, dass Frauen das völlig normal finden, falls sie nicht gewählt werden, und bei Männern tendenziell die Frage kommt, werde ich dann auch sicher gewählt, weil sonst empfindet man es ein bisschen als Gesichtsverlust. Und so ein bisschen ist da beobachte ich wirklich einen Unterschied. Aber wie gesagt, individuell ist das auch wieder unterschiedlich.
Es gibt ja auch diese im Verhalten, auch da wieder immer statistische Zusammenhänge und nicht einzelne Personen, dass Frauen ganz oft, also dass Männer, wenn sie anfangen, eine Frau ernst zu nehmen, sage ich mal, anfangen zu testen und zu gucken, kann sie dem auch wirklich standhalten. Und das ist ein Gebaren, das wir Frauen gar nicht haben. Wir nehmen das dann als Angriff. Und da entstehen so erste Missverständnisse. Und das erlebe ich ganz oft so, wenn ich mit Frauen zusammenarbeite und die bei mir im Coaching sind und es darum geht, oh, ich bin die einzige Frau auf Vorstandsebene. Wie gehe ich damit um? Ja. Da ist das ganz, ganz oft so ein Thema, ja. Aber
ach, die sind dann alle nicht durch die Knorr-Bremse-Schule gegangen. Ich habe ja.
Oder sie sind am Beginn der Knorr-Bremse-Schule.
Ich habe ja ewig lange in einem sehr männlichen Umfeld gearbeitet und da entwickelt man eigentlich Antennen dafür. Und ich würde fast sagen, diesen Versuchen, mich da zu challengen, kann ich meistens resistent widerstehen.
Ja, aber das würde mich jetzt gerade mal interessieren, diese Erfahrung der, es ist ja nicht, ich ganz ehrlich, im Kontext Großkanzlei haben wir ja genau dieselben Bewegungen immer wieder.
Das muss sie einfach völlig unberührt lassen.
Was sind da Tipps und Tricks für jemand, der da gerade anfängt?
Geil, so weitermachen wie immer, sich da nicht beeindrucken lassen. Das ist wieder die Frage, ob man bei sich ist. Man muss authentisch sein und bei sich sein. Und dann gibt es Leute, die die einen bereichern und Leute, die einen vielleicht mal nerven. Aber die, die einen nerven, die dürfen nicht an Selbstzweifeln sozusagen an Selbstzweifel bringen, sondern mit denen muss man eben anders umgehen, aber ohne das auf sich zu beziehen. Ja, das ist einfach, ich glaube, man ist immer dann gut, wenn man dabei sich bleibt und sachliche Entscheidungen trifft. Und wenn jemand wirklich unangenehm ist, dann kann man das auch mal sagen. Das habe ich übrigens auch mal getan gegenüber einem früheren Arbeitgeber, gegenüber einem Geschäftsführer. Ne? Und da, ich war die junge Frau in der Rechtsabteilung und hatte aber so ein bisschen was zu sagen in Bezug auf die Verträge, die ihn betroffen haben. Und da ist mir irgendwann, habe ich dann das mal klargestellt, wirklich in einem sachlichen Ton, aber habe eben gesagt, so geht das nicht. Und das kam sehr gut an. Ich habe dann in der Woche danach einen Blumenstrauß bekommen und eine Entschuldigung. Mhm. Das ist manchmal denjenigen auch gar nicht bewusst, weil natürlich auch viele andere Führungspersonen, die einen jetzt nicht besonders wertschätzend behandeln in dem Moment, auch selbst unter Druck stehen, ne? Und in ihrer Persönlichkeit dann eben so gefangen sind, dass sie so agieren, wie sie agieren. Aber eigentlich gar nicht, also in dem Fall war es jetzt so, dass es niemand war, der mich jetzt klein halten oder verletzen wollte, sondern dem das gar nicht so richtig bewusst war. War einfach in diesem relativ männlich im Verhalten, aber in der Sache extrem gefangen, unter Druck in Bezug auf die Arbeit. Und da war das extrem heilend. Wir haben ein ganz tolles Verhältnis dann gehabt, über Jahre toll zusammengearbeitet. Einmal kurz diesen Spiegel vorzuhalten. Und dann aber auch offen sein als Frau zu sagen, Mensch, die Entschuldigung, die fand ich jetzt schon mega. Danke. Mhm. Super. Ist gut jetzt.
Ja, super wertvoll. Einmal finde ich es gerade schön stilistisch, dass dieser der Bogen wieder zu dem bei sich bleiben geschwungen wurde, ja, weil da wollte ich eh nochmal. Und das ist das A und O. Und das ist auch das, was ich immer wieder ja vermittle, dieses, hey, wer bin ich eigentlich, wo sind meine Stärken, wo sind meine Werte, was ist meine Meinung dazu und ich darf sie auch äußern. So. Und gerade diese Dinge ansprechen, es ist so oft ein Schlüssel dafür, dass dann was Besseres entsteht und was Größeres entstehen kann. Ja, vorausgesetzt natürlich, das ist alles, wie Sie gerade auch sagten, nicht jemand, der einen klein halten möchte, sondern jemand. Und wenn ich das mit jemand aber mache, der mich auch klein halten möchte und es ist ein Publikum dabei, dann ist das auch ein wirkungsvolles Mittel, einfach mit Ich-Botschaften zu arbeiten und sagen, ich empfinde das gerade so, nehme ich das denn richtig wahr?
Gut, das finde ich dann auch raus, ne? Wenn durch die Offenheit, wenn das jemand ist mit diesen Absichten, dann ist es vielleicht auch so, dass man den im Arbeitsumfeld dann meiden sollte. Also wenn es wirklich so ist, dann ist das vielleicht ein Verhältnis, das nicht funktioniert. Wenn jetzt man selber das so empfindet oder auch da nicht weiterkommt und der andere das wirklich so durchzieht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es ein Platz, wo man vielleicht auch aufgrund der persönlichen Unversehrtheit nicht bleiben sollte. Aber ich wollte nur sagen, das sagen, was man denkt, man muss aber immer vorsichtig sein. Es sollte diplomatisch sein und es sollte nicht sofort und impulsiv sein. Ich finde, man soll schon sich die Situation erstmal genau angucken und die auch ein paar Mal mit nach Hause nehmen, bevor man dann so agiert. Das kann man nicht spontan machen, würde ich immer sagen. Also ich bei allem eben bei sich bleiben und diese Diplomatie aber auch wahren und dem anderen die Chance geben, das Gesicht nicht zu verlieren, das ist sehr, sehr wichtig. Irgendwie den richtigen Moment, den richtigen Inhalt, den richtigen Ton. Das sind ganz wichtige Dinge, deswegen lässt sich kaum pauschal so ein Fahrplan. Ne? Man soll sich, glaube ich, es gibt bestimmt Situationen, in denen man sich vielleicht sofort wehren soll, wenn was ganz Unangenehmes passiert, aber in vielen Situationen ist es gut, das einmal zu reflektieren und zu überlegen, was mache ich damit jetzt.
Ja, absolut. Also ich finde immer ein gutes Signal, was ich gerne sage, ist in dem Moment, wo ich es ansprechen kann, als ob ich jemanden nach einem Glas Wasser frage oder nach einem Tacker oder so. Und meine Emotionen auch so sind, als ob ich nach dem Tag erfragen kann, dann ist der richtige Moment, das anzusprechen. Und wenn ich jetzt gerade total emotional involviert bin, dann wird das eher explodieren. Mhm. Und den anderen Punkt finde ich auch sehr wichtig, dieses Gesicht wahren lassen. Ich gehe immer davon aus, bei diesem Klären und Ansprechen, oh, wir finden eine gemeinsame Lösung. Weil wenn ich davon nicht ausgehe und denke, ich muss jetzt hier nur irgendjemand zurechtweisen, dann wird das nicht gut enden.
Ja, aber es gibt wenige Leute, die wirklich absichtlich verletzend agieren. Mhm. Es gibt aber sehr viele Leute, die einfach in ihrer Welt oder in ihrem Alltagsstress gefangen sind oder zu Hause Ärger hatten oder andere Sorgen haben oder so. Und deswegen ist es eigentlich sehr vermessen, immer nur die eigene Sicht der Dinge zu sehen. Man muss sich selbst schützen und sehen, dass man einen guten Umgang findet mit dem anderen. Aber ich finde es sehr, nochmal das Wort toxisch zu benutzen, aber ich finde es wirklich sehr toxisch, immer nur von der eigenen Welt auszugehen. Das ist nicht zielführend in der Regel, weil man sollte den anderen Menschen eher positiv sehen. Ich mag Menschen und solange man Menschen mag und muss man auch Verständnis haben für deren Leben und Umfeld und Befindlichkeiten. Und wenn die nicht, ich muss die auch nicht immer teilen und ich muss die auch nicht immer komplett verstehen, aber ich muss irgendwie respektieren, dass es nicht immer das Mindset ist, das ich jetzt habe, ne? Ich muss ja auch nicht mit jedem befreundet sein. Das geht ja nicht, auch darum geht es überhaupt gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir einen guten Umgang miteinander finden in dem Umfeld und zu dem Inhalt, zu dem wir auch immer wir das brauchen.
Ja, absolut. Ich fasse mal nochmal zusammen, so ein bisschen, wir haben gesprochen über ein sehr menschenorientiertes Führungsbild, wo ich erstmal davon ausgehe, hey, jeder möchte eigentlich das Beste. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig klare Kommunikation ist, dass die gut funktioniert, wenn ich auch die entsprechende Rollenklarheit, wenn ich die Strukturen dahinter habe, wie wichtig psychologische Sicherheit und eine gute Fehlerkultur da im Unternehmen ist. Wir haben über die Rolle als Frau im Leadership gesprochen. Gibt es noch Punkte, die ich jetzt nicht befragt habe, wo Sie sagen, oh, die möchte ich aber unbedingt jetzt noch in diesem Podcast platzieren, das ist mir so wichtig, das will ich der Nachwelt mitgeben?
Es gibt eigentlich noch ganz viele, weil das wirklich ein Thema ist, das mir extrem wichtig ist, weil vielleicht einfach nochmal abschließend, die Führungsrolle bestimmt das Glück oder Unglück vieler Menschen auch im Alltag für ihr Leben. Ja, sie verbringen viel Zeit bei der Arbeit, es ist ein sehr wichtiges Umfeld und ich würde mir wünschen, dass die Führungspersonen sich dieser Verantwortung einfach immer bewusst sind, ohne zu fordern, dass man immer nur Kaffee trinkt, ja, sondern unter den Leitlinien, die wir eben besprochen haben, das fände ich sehr, sehr wünschenswert und wichtig. Und ich glaube, damit könnten wir dann auch viele Folgeprobleme lösen, weil damit kriegen wir kreative und loyale Mitarbeiter und können sozusagen unsere Wirtschaft auch entsprechend am Laufen halten mit den richtigen Fachkräften, mit den richtigen Ideen. Ich glaube, da hängt ganz viel dran. Das ist die wirtschaftliche Seite und das andere ist, dass man auch diese Verantwortung für das Wohlbefinden der Menschen verspürt. Und da sind wir im gesellschaftspolitischen Bereich. Das hat ganz große Auswirkungen auch auf das Wählerverhalten, auf die Vorbildrolle, die man einnimmt als Führungsperson, auf die Werte, die dann hoffentlich auch im Gesamtbereich, ne? Ob die Leute Lust haben, sich ehrenamtlich zu engagieren, wie sie nach außen auftreten. Wenn sie mit Frust aus der Arbeit kommen, glauben sie mal ja nicht, dass es toll in der Familie läuft oder dass die dann Lust haben, abends einen geselligen Abend mit Nachbarn zu verbringen. Da hängt so, so viel dran und das ist mir ein großes Anliegen für die, nicht nur die Nachwelt, sondern die aktuelle Welt, dass man das spürt und lebt.
Absolut. Dazu fallen mir noch zwei Sachen an, die ich unbedingt loswerden möchte. Und zwar das eine ist, ich halte als wertvollste Messvariable im Endeffekt, wie funktioniert bei meinen Mitarbeitern das private Leben, um einen Rückschluss auf die Führung zu halten.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob man das wirklich jetzt als Experiment machen kann, aber ich finde die Idee gut.
Wollen wir mal eine Studie starten?
Ja, bitte. Bin ich sofort dabei. Und das zweite ist eine Anekdote, die mir zugetragen wurde, die ich sehr schön finde. Da wurde ein alter Unternehmer mit mehreren tausend Mitarbeitern gefragt, was ihn dann so richtig glücklich macht. Und dann hat er gemeint, ja, im Endeffekt sein Ehrenamt, weil da merkt er, dass er da Menschen bewegt, dass er da wirklich einen Einfluss macht. Und dann hat eben derjenige, der ihn gefragt hat, gesagt, ja, aber den größten Einfluss hast du ja eigentlich in deinem Unternehmen. Du hast mehrere tausend Köpfe, die du jeden Tag bewegst und für die du verantwortlich bist. Und das hat in dem Menschen oder in diesem Mann zum totalen Umdenken seiner eigenen Führung geführt. Und das finde ich schön, mit diesem Thema Verantwortung einfach zu enden. Das ist ein fantastischer Schluss. Vielen Dank.
Sehr gerne. Hat mir große Freude gemacht. Danke, dass Sie da waren.
Ja, sehr gerne. Danke für die tollen Infos.
Leadership Lounge. Von und mit Laura von der Gröben. Führung, Selbstwirksamkeit und Unternehmenserfolg. Und das mit Fokus, Leichtigkeit und Energie.